Hallo Micha.
Hi Kim.
Ich freue mich, dass du als Gast bei uns bist und stell dich am Anfang ein bisschen vor. Wir wollen halt primär über das Medizinstudium und über die Assistenzarztzeit reden, damit unsere Zuhörer mal ein bisschen ein Gefühl dafür bekommen, wie der Werdegang als Arzt ist. Und du hast ganz anders angefangen. Du bist nämlich eigentlich Rettungsassistent und Notfallsanitäter. Ich habe gerade nochmal nachgefragt zur Vorsicht, bevor wir gestartet haben, weil du eigentlich eine ganz lange Ausbildung im Rettungsdienst gemacht hast, ne?
Genau, also ich habe meine medizinische Karriere tatsächlich ursprünglich im FSJ begonnen, einfach weil ich mir damals in der Schulzeit schon vorgenommen hatte, den Wehrdienst zu verweigern und Zivildienst zu machen.
Sehr gut.
Und dann wurde ich noch gemustert und dann wurde der Wehrdienst aber ausgesetzt und auch der Ersatzdienst. Und dann hatte ich mir das aber schon so doll vorgenommen, dass ich gesagt habe, ich mache dann FSJ. Mhm. Genau, das habe ich bei einer Hilfsorganisation gemacht und da so meine ersten Kontaktpunkte in Rettungsdienst gehabt und hatte vorher aber ursprünglich eigentlich vor, Psychologie zu studieren.
Okay, das heißt, die Idee, Medizin zu studieren, kam dann tatsächlich erst durchs oder nach dem FSJ.
Genau, mhm. Da kam so der erste Kontaktpunkt, zumindest in Rettungsdienst. Und da habe ich mich sehr wohl gefühlt, habe dann aber tatsächlich im Anschluss an das FSJ mein Psychologiestudium begonnen. Mhm. Habe das im Lauf aber wieder abgebrochen, weil mir die Arbeit im Rettungsdienst doch zu viel Spaß gemacht hat. Und habe dann meine Ausbildung da fertig gemacht. Habe dann nach Ende der Ausbildung noch 4 Jahre im Rettungsdienst weitergearbeitet, bis ich dann irgendwann auf die Idee kam, beziehungsweise im Verlauf der 4 Jahre kam ich auf die Idee, Medizin studieren zu wollen, weil das aber nicht ganz so einfach ist, da reinzukommen. Habe ich noch 4 Jahre im Rettungsdienst gearbeitet und dann mit dem Medizinstudium 2019 begonnen.
Mhm. Wir fangen mal mit einer persönlichen Frage am Anfang an. Was hast du für ein Abitur gehabt? Warum war das schon schwierig zu der Zeit?
Warum? Ja, der Einstieg in mir, das ist so die größte Hürde, würde ich sagen. Ich hatte ein Abi von 2,5. Das habe ich mir selber zuzuschreiben. Ich habe mir wirklich keine Mühe gegeben, gute Noten zu schreiben. Das war mir damals nicht wichtig genug. Und ich hatte nicht die Weitsicht, dass ich irgendwie langfristig irgendwas studieren möchte, was so einen hohen NC abfordern würde. Mhm. Ich meine, Psychologie bekannterweise auch. Ich habe da so einen Mittelweg gewählt. Ich habe damals einen Zweifach-Bachelor studiert in Koblenz. Das war so ein kleiner Mittelweg. Mit Psychologie wäre ich in Deutschland auch nicht direkt reingekommen. Genau, aber irgendwie habe ich mir da zur Abi-Zeit keine Gedanken zugemacht.
Und weißt du, was man dafür damals für ein NC gebraucht hätte? Erinnerst du dich daran noch?
Boah, also ich glaube irgendwo so bei 1,2, 1,3 war das.
Das sorgt ja auch dafür, dass die Medizin einfach viel, viel weiblicher wird, weil was du gerade beschrieben hast, ist ja tatsächlich ein bisschen geschlechterspezifisch, weil Jungs eher in der Schule weniger aufpassen und weniger fleißig sind als Mädchen. Und dadurch haben die Mädels den besseren Schulabschluss und gehen eher dann ins Medizinstudium, werden eher genommen. Ne? Das ist ja schon so, dass das zur Verweiblichung der Medizin auch beiträgt.
Ja, absolut. Fleiß und Ehrgeiz, der ist bei Jungs in der Oberstufe häufig vermisst gewesen.
Genau. Wie lange dauert eine Ausbildung als Rettungsassistent? Was macht man da?
Oh ja, also Rettungsassistent gibt es nicht mehr in der Form. Das war 2 Jahre damals. Jetzt ist der Notfallsanitäter. Das ist eine normale Berufsausbildung, die dauert 3 Jahre.
Mhm. Genau. Und beim Notfallsanitäter ist im Gegensatz zum Rettungsassistenten, glaube ich, es so, dass man ein bisschen mehr Kompetenzen noch dazu bekommt, ne?
Genau. Also ursprünglich eingeführt wurde der Notfallsanitäter, um eben genau das Kompetenzniveau des Rettungsassistenten irgendwie zu stärken, um quasi den Einsatz von Notärzten etwas runterzuhalten, einfach weil die Einsatzzahlen im Rettungsdienst in den letzten Jahren explodiert sind. Das hat viele Gründe, unter anderem das Älterwerden der Gesellschaft, aber auch das Uneigenständigsein der Gesellschaft zunehmend quasi, also ist auch in Zahlen belegbar, was dazu führt, dass immer mehr Rettungsdienst quasi abgefragt wird. Und das hat in den letzten 20 Jahren zu auch immer mehr steigenden Notarzteinsätzen geführt. Und das ist eine Ressource, die, sag ich mal, sensibel zu gebrauchen ist und im Überfluss gebraucht wurde. Und wir sehen in vielen anderen Ländern Rettungsdienstmodelle vollkommen ohne Ärzte. Und so ein bisschen quasi in die Richtung gehend war jetzt die Ausbildung vom Notfallsanitäter gedacht, dass der einfach in Notfallsituationen bestimmte Medikamentengaben eigenverantwortlich umsetzt. Genau.
Wir haben ja vorher gesagt, wir wollen bestimmte Berufsbilder auch nicht zu kritisch betrachten, aber hast du so Vor- und Nachteile, die du siehst im Rahmen dieser Ausbildung, die du mitbekommen hast? Ich glaube, du hast auch unterrichtet, ne? Du hast auch selber ausgebildet während des Medizinstudiums, hast dann auch Notfallsanitäter mit ausgebildet?
Ja, in verschiedenen Rettungsdienstschulen hier im Ruhrgebiet habe ich auch Notfallsanitäter mit ausgebildet und auch geprüft. Also Vorteile bringt es auf jeden Fall mit sich. Die Einsätze können eigenverantwortlicher, sag ich mal, abgearbeitet werden. Und es sind alles Standardarbeitsanweisungen, nach denen vorgegangen wird. Es sind immer ganz klar vorgegebene Modelle, Flussdiagramme, an denen man sich langhangelt, wo am Ende dann nicht viel schief gehen kann. Trotzdem muss ich sagen, hatte ich doch auch den einen oder anderen Schüler im Unterricht, wo man vielleicht die eine oder andere Kompetenz dann doch hinterfragen sollte, ob derjenige die dann umsetzen können sollte. Das obliegt aber den ärztlichen Leitern des jeweiligen Bezirks, das regelmäßig zu überprüfen. Und da gibt es auch einzelne Fälle, wo fertig ausgebildete Notfallsanitäter ihre eigentlich, sag ich mal, mit der Ausbildung stattgegebenen Kompetenzen nicht umsetzen dürfen, weil die, sag ich mal, jährliche Überprüfung dieser Kompetenzen nicht erfolgreich war.
Ja. Aber generell glaubst du auch, dass der Einsatz von nicht ärztlichen Berufsgruppen in der Medizin schon einen höheren Stellenwert in den nächsten Jahren gewinnen wird? Ne? Wir diskutieren da ja auch immer drüber, auch gerade über die PAs, die Physician Assistant. Dazu werde ich auch nochmal eine Folge irgendwann machen. Aber du glaubst schon, dass das auch sinnvoll ist, um so ein bisschen Ressourcen zu schonen und den Arzt oder die Ärztin da einzusetzen, wo es dann auch zwingend notwendig ist. Ne?
Vollkommen. Ob das dann immer so, sag ich mal, wie man sich das dann selber, ich meine, da hat ja jeder seine eigene Meinung auch zu, umgesetzt wird, wie man sich das vorstellt und ob an den richtigen Stellen nicht ärztliches Personal eingesetzt wird, kann man sich mit Sicherheit drüber streiten. Grundsätzlich glaube ich aber, dass das in den nächsten Jahren immer mehr wird und ich bin auch der Meinung, dass es viele Tätigkeiten gibt, die derzeit, sag ich mal, ärztliche Aufgabe sind oder noch als ärztliche Aufgabe bezeichnet werden, die es nicht sein müssten.
Ja, das glaube ich auch. Ich glaube, da werden wir in den nächsten Jahren, vielleicht in 10 Jahren irgendwie schon nochmal ganz andere Berufsbilder auch sehen, die so ein bisschen rüberschwappen aus anderen Ländern. Ne? Dann hast du Medizin studiert. Wie lange hat das gedauert, das Studium?
Ja, Standardlänge, wie es vorgegeben ist, 6 Jahre. Ich glaube, 6,3 Jahre sind es. 13 Semester. Genau, ich weiß nicht, ob ich genau der repräsentativste Medizinstudent bin. Tatsächlich habe ich an einer Privatuni studiert dann doch, weil das mein Zugangsweg ins Studium war in Wittenherdecke.
Mit wie vielen Jahren hast du angefangen?
Ich war 25, glaube ich, wurde gerade 26 im ersten Semester zu Beginn. Irgendwie so.
In Witten ist es ja sehr gemischt, ne? Das finde ich ja ganz schön. Da sind auch viele, die schon älter sind oder eine Berufsausbildung haben, ne?
Genau, ja, also das sowieso durchweg, wenn ich mir meine Kommilitonen angucke, ich glaube, das Durchschnittsalter zum Einstieg war schon so knapp bei 23, also nicht das typische Erstsemesteralter. Viele ältere Kommilitonen, also älter im Sinne von 25, 26 und viele mit einer Berufsausbildung.
Cool. Und hat es dir Spaß gemacht?
Ja, auf jeden Fall. Stellenweise. Mal so, mal so. Dazu muss man auch sagen, auch da bin ich nicht der normalste Student, habe ich im Laufe des Studiums 2 Kinder gekriegt, weshalb das Studium für mich so eine Herausforderung nebenher war, so gefühlt. Also es war nicht mein Lebensmittelpunkt
zu dem Zeitpunkt. Das heißt, du musstest auch noch arbeiten, um auch was zu verdienen?
Genau, ich habe nebenher noch gearbeitet in meinem alten Job im Rettungsdienst. Genau, und habe halt 2 Kinder zu Hause gehabt. Zu der Zeit von Corona auch, wo dann viel Uni-Unterricht auch über den Computer lief. Das war alles sehr verträglich, weil ich sehr flexibel war. Genau, aber deshalb war das Studium für mich nie so der absolute Mittelpunkt meines Lebens. Auch weil ich in meinem Studentenfreundeskreis quasi, ich bin nie dahin gezogen, ich bin immer gependelt und hatte dann immer meinen alten Freundeskreis noch, vor allem aus der Schulzeit tatsächlich noch, wo nicht viel Medizin drin war. Genau. So, dass das Studium an sich, das hat auf jeden Fall Spaß gemacht, aber es war nicht mein Lebensmittelpunkt.
Hast du das Gefühl, ich glaube, Witten hat ja schon das Konzept so geändert, dass viele Dinge, die man nicht unbedingt für den medizinischen Alltag hinterher braucht, nicht mehr zum Lehrplan gehören. Aber natürlich muss es angepasst werden, weil die Examina dieselben sind, ne? Aber hast du das Gefühl, dass man in Witten ganz gut darauf vorbereitet wird, was man dann auch tatsächlich hinterher in der Klinik braucht? Oder ist es immer noch so, dass der Inhalt im Medizinstudium auch zum Teil überhaupt nicht mehr benötigt wird hinterher im Alltag?
Ja, das ist eine sehr große Frage. Schwer zu beantworten, kommt darauf an, aus welcher Fachrichtung man das betrachtet. Mhm. Weil, also es ist jetzt auch nur meine persönliche Meinung zu dem Studium. Es gibt bestimmte Fachbereiche, die werden in Witten explizit jetzt gar nicht beleuchtet oder kaum. Und dann gibt es Bereiche wie beispielsweise die Allgemeinmedizin, die extrem gefördert und gepusht werden. Mhm. Deshalb besonderes Augenmerk quasi darauf gelegt wird.
Was uns zugutekommt als Hausärzte.
Genau, wo man auf jeden Fall gut auf die Praxis nachher vorbereitet wird. Aber es gibt andere Fachbereiche, wo ich insbesondere jetzt dann auch durch Corona vermutlich, ja, weil da Praktika einfach ausgefallen sind, beziehungsweise die in digital nachgeholt wurden, mich irgendwie gar nicht mit identifizieren könnte, mhm. wo ich nicht wüsste, wie da so der Tagesalltag aussieht, wenn man sich nicht für interessiert, muss man auch zu sagen. Mhm. Gibt bestimmt Kommilitonen, wenn die sich dafür interessieren, dass sie sich dann da in Fachbereiche reinfinden, mhm. auch während des Studiums schon. Dazu gibt es immer die Möglichkeit, aber es gibt schon gewisse Ausrichtungen.
Du musstest 3 Examensprüfungen machen. Die eine ist nach 4 Semestern, ne? Das ist sozusagen die Vorklinik. Dann kommt nochmal vor dem praktischen Jahr ein Examen und dann, oh, wir haben einen schwarzen Schmetterling hier. Sehr hübsch. Dann kommt hinterher tatsächlich noch mal eine Prüfung nach dem praktischen Jahr. Die ist dann nur noch mündlich. Ne? Was ist das praktische Jahr?
Genau, ich muss einmal kurz korrigieren. Mhm. Ich habe tatsächlich kein erstes Staatsexamen gehabt, sondern ich hatte 3 Äquivalenzprüfungen innerhalb mhm. der ersten 4 Semester, weil das ein Modellstudiengang war. Mhm. Wir verschiedene Universitäten in Deutschland, die Modellstudiengänge anbieten. Und das ist ganz grob gesagt eine Vermischung der vorklinischen Fächer mit den klinischen. Einfach um das enger zu verbinden, was finde ich oder für meinen persönlichen Lernstil auf jeden Fall sehr vorteilhaft war, weil man ab dem ersten Semester weiß, wofür man die essentiellen Aminosäuren lernen muss, mhm. weil es direkt mit dem Praxiswissen quasi aus der Klinik verbunden wird. Und bei uns war das damals beigebracht mit dem System vom problemorientierten Lernen. Mhm. Wir haben wöchentlich Patientenfälle besprochen und dann wurde beispielsweise als Erkrankungsbild die Myasthenia gravis genommen, um die Synapsen zu erklären, Neurotransmitter zu erklären. Und dann haben wir uns eine Woche lang quasi anhand dieses Erkrankungsbildes an der Anatomie, Physiologie, Biochemie, der physiologischen Prozesse quasi im Körper entlanggehangelt, um das zu erklären, sodass man schon in der Vorklinik so ein bisschen mehr wusste, wofür mhm. lerne ich hier diese Grundlagen. Genau, deshalb hatte ich kein erstes Staatsexamen, sondern im Laufe der ersten 4 Semester Äquivalenzprüfungen und dann aber genau das 2. und 3. Staatsexamen ganz regulär mhm. mit allen anderen zusammen.
Und findest du das gut, dass das so auseinandergezogen ist, schriftlich und mündlich? Das Schriftliche findet dann ja vor dem PJ, vor dem praktischen Jahr statt und das Mündliche danach. Ich hatte ja noch Hammer-Examen, ich habe beides auf einmal gemacht. Ich war da ganz erleichtert, weil ich nur einmal lernen musste. Hast du das Gefühl, das kannst du es ja nicht vergleichen, weil du ja nur die Form jetzt gemacht hast, aber ich war froh, dass ich nur einmal dann mich an den Schreibtisch setzen musste.
Ja, wobei man sagen muss, also das zweite Staatsexamen vor dem PJ, das große Schriftliche, das fordert ja nochmal allgemein alle Fächer ab, mhm. Wo man auch wirklich nochmal Gynäkologie, Neurochirurgie, man muss ja alles nochmal irgendwie überfliegen wenigstens. Und für das dritte Examen nach dem praktischen Jahr, was nur noch mündlich, beziehungsweise mündlich praktisch ist, konzentriert man sich ja vornehmlich, auch wenn eigentlich alles gefragt werden könnte, vornehmlich auf die Fachbereiche, der Prüfer, die auch vor einem sitzen. Mhm. Und das schränkt das Gebiet dann doch schon deutlich ein.
Ja, das genau. stimmt.
Genau, und dafür aber dann wesentlich spezifischer und intensiver.
Ja, sehr cool. Wo hast du PJ gemacht?
Ich war hier in der Umgebung, weil ich damals rettungsdienstlich auch in Velbert tätig war, hat es mich zum Klinikum Velbert-Niederberg gezogen, auch weil ich da zu dem Zeitpunkt in der Nähe gewohnt habe. Mhm. Zwar in Essen, aber direkt an der Grenze. Ich fand die Hausgröße ganz gut. Ist ein 500-Bettenhaus knapp, beinahe Maximalversorger, da fehlen den 1-2 Fachbereiche für, aber es fliegt alles rein, weil es das größte Krankenhaus des Kreises Mettmann ist. Und ich hatte damals zwar jetzt wenig Kontakt zum Krankenhaus an sich, aber halt zur insbesondere Ambulanz und habe das Personal da immer als nett empfunden, wusste ja, was da für Patientenklientel unterwegs, also was für Krankheitsbilder als Patienten mhm. da auftreten. Und fand das auf jeden Fall eine gute Grundlage für mich im PJ, um da zu lernen. Und habe dann auch mich natürlich informiert auf einschlägigen Portalen rund zur Zufriedenheit vom praktischen Jahr. Und da ist das Klinikum Velbert Niederberg immer ganz gut weggekommen.
Und Innere und Chirurgie muss man machen, ne? Das ist so, dass das in Tertiale aufgeteilt ist, das praktische Jahr. Und das ist vorgegeben und das hast du in Velbert gemacht, ne?
Genau. Ja. Und mein wichtigstes Tertial habe ich natürlich vergessen. Das habe ich ja bei dir abgeleistet. Ich habe, verpflichtend ist immer Innere und Chirurgie. Ja. Und als Wahlfach habe ich Allgemeinmedizin gemacht.
Ja, bei dir. Was ja auch schön ist und ich glaube, was du auch gerade gesagt hast, die Allgemeinmedizin wird natürlich extremst im Studium gepusht, aber der Mangel ist einfach hoch und wir brauchen immer noch diesen einen Primärversorger und das sind wir als Hausärzte am Ende des Tages, ne, um so ein bisschen die Patienten durchs Gesundheitssystem zu leiten und so ein bisschen roten Faden vielleicht zu gestalten. Und jetzt bist du in einer oder in deinem ersten Assistenzarztjahr. Erzähl mal ein bisschen davon, was so Hochs und Tiefs sind, ob du das so erwartet hast. Was ist positiv, was ist negativ?
Auch ein großes Thema, was du aufmachst.
Ja.
Also ich muss dazu sagen, ich habe jetzt 3 Monate hinter mir. Ich habe angefangen in der inneren Medizin und am Ende des Tages war das nicht unbedingt, weil innere Medizin mein größtes Lieblingsfach ist. Sondern so ein bisschen taktische Gründe. Am Ende des Tages bin ich nach dem Studium aufgeschmissener mit der Frage, was für ein Facharzt ich machen will, als davor. Davor war ich mir relativ sicher, dass es für mich in die Anästhesie geht, einfach weil ich das aus dem Rettungsdienst gut kannte. Das ist ein Bereich, da fühle ich mich wohl, genau, da kenne ich mich aus, da weiß ich, was passiert. Und da arbeiten extrem viele Anästhesisten, weil es einfach zum Fachbereich der Notfallintensivmedizin gehört. Und habe im Studium auch nebenher dann noch viel Intensivtransporte gemacht. Genau, deshalb dachte ich eigentlich so, da in die Richtung zieht's mich. Gleichzeitig habe ich im Studium ja aber meine beiden Kinder gekriegt und gemerkt, dass das Arbeiten nachts und am Wochenende vielleicht auch nicht die allerbesten Umstände darstellt für jede Lebensphase. Mhm. Und so hat sich das dann so ein bisschen gewandelt. Genau, und damit im Hinterkopf muss man sagen, dass die Anästhesie, gerade in großen Krankenhäusern, wo es halt auch spannend ist, das Fach zu machen, dann doch auch als Facharzt immer noch irgendwie dabei bleibt, dass man langfristig im Vordergrund bleibt, auch nachts, auch am Wochenende arbeiten muss. Und dann habe ich mich so ein bisschen umgeschaut, was ich mir sonst so vorstellen könnte. Und dann bin ich über die Allgemeinmedizin gestolpert und wollte mir das auf jeden Fall mal angucken im PJ. So, und jetzt gibt es im Rahmen der Facharztweiterbildung, also nach dem Studium, muss man sich zwar nicht entscheiden, einen Facharzt zu machen, aber es ist der normale Werdegang und damit man ein Fach vollumfänglich beherrscht und das auch quasi belegen kann, braucht man halt eine Facharztprüfung.
Und da gibt es bestimmte Vorgaben, auch tatsächlich, wie viele Jahre man in welchen Bereichen absolviert haben muss. Und die muss man dann zusammenbekommen, ne? Sonst kann man die Prüfung nicht absolvieren.
Genau, und da habe ich so ein bisschen rumüberlegt. Wenn ich jetzt mit Anästhesie angefangen hätte, dann sagt mir die Weiterbildungsordnung meiner zuständigen Ärztekammer, dass ich für Anästhesie 5 Jahre lang Anästhesie und Intensivmedizin machen muss. Ich kann mir davon aber 12 Monate in einem anderen patientennahen Fach anrechnen lassen. So, und dazu gehört die innere Medizin beispielsweise. Andersrum, wenn ich jetzt den Facharzt Allgemeinmedizin machen will, muss ich bei der Ärztekammer Nordrhein jetzt in dem Fall mindestens 12 Monate innere Medizin stationär akut machen. Dann muss ich nochmal 6 Monate irgendwas machen, was nicht innere oder Allgemeinmedizin ist und 24 Monate Allgemeinmedizin in der Praxis. Mhm. Dann bleiben 18 Monate übrig, die darf man füllen, wie man es für sinnvoll hält. Also mit Dermatologie, Orthopädie, Chirurgie, was auch immer einem quasi gefällt und Spaß macht. Und wie ich gerade schon eingangs gesagt habe, ist Innere nicht unbedingt mein Lieblingsfach. Aber weil man es sich auf jede Facharztweiterbildung anrechnen lassen kann und das auch eigentlich immer sinnvoll ist, quasi Grundlagen in der inneren Medizin zu beherrschen. Egal, was man im weiteren ärztlichen Berufsleben so macht, dachte ich mir, ich fange damit an, bevor ich mit Anästhesie anfange und mich dann darin verliere, doch nicht mehr da rauskomme und dann für ewig nachts und am Wochenende arbeiten muss. Und habe gesagt, ich starte mit Innerer, guck dann mal, wie lange mir das Spaß macht, wie lange ich das machen will. Mindestens auf jeden Fall 1 Jahr, voraussichtlich vielleicht auch noch ein bisschen länger. Und dann gucke ich mal. Unfallchirurgie hat mir noch zugesagt, ob ich da dann noch ein halbes Jahr mache. Vielleicht bleibe ich dann auch da hängen. Es ist alles ein bisschen offen, aber ganz grundsätzlich wollte ich mir auf jeden Fall ermöglichen, einen schnellen Ausstieg in die Praxis irgendwie zu ermöglichen. Und dafür war es sinnvoll, mit innerer Medizin zu beginnen.
Und was ist herausfordernd am Arztsein?
Was ist herausfordernd?
Was hast du in den 3 Monaten gelernt, wo du merkst, da kommst du an deine Grenzen? Du hast schon gesagt, Dienste ist schon ein Thema. Ne? Das ist, glaube ich, manche können das sehr gut, andere tun sich da eher schwer mit. Ne?
Genau, also in meinem Haus machen wir 24-Stunden-Dienste. Das heißt, wenn man Dienst hat, dann ist man ab 16.30 Uhr, wenn quasi der normale Tagesbetrieb weg ist, alleine verantwortlich für knapp 50 Betten, dann noch ein paar Intensivstationsbetten und die Notaufnahme. Ich arbeite jetzt, muss man dazu sagen, in einem Regelversorger mit allgemeiner innerer und Schwerpunkt Gastroenterologie, genau ohne Endoskopiebereitschaft. Also wir haben keinen Notfallhintergrund, oberärztlich, der reinkommt, um irgendwelche Notfallversorgungen zu machen, sondern im Zweifel muss ich Patienten verlegen. So, was ist herausfordernd? Ja, die Dienstbelastung, man hat da viel zu tun, auf jeden Fall. Ich meine, ich bin es jetzt schon mal gewohnt zu arbeiten, das kenne ich. Damit komme ich ganz gut zurecht, wobei auch da der Umstieg aus dem Studium hin zu einer Vollzeitstelle jetzt mit dieser Wochenstundenzahl dann doch schon auch relativ anstrengend war und ist, gerade als Berufseinsteiger, wenn ja alles neu ist.
Und das sagst du, obwohl du ja schon aus dem Berufsleben rauskommst.
Genau, aber dann kommt man trotzdem mal, das ist ja, also immer wenn man eine Arbeitsstelle, egal in welchem Bereich auch wechselt, neues Gebäude, neue Leute, ja, auf jeder Station arbeiten super viele Mitarbeiter, das ganze Pflegepersonal bis zum Hausmeister lernt man die Namen kennen, ist am Anfang viel, dann das Medizinische, wo natürlich ab Tag 1 auch der Druck hoch ist, dass man am Ende des Tages ja die aktuellste Medizin quasi für jeden Patienten fährt. Ne? Also jeder Patient hat es ja verdient, quasi die bestmögliche Therapie zu erhalten, zu jedem Zeitpunkt, in jedem Krankenhaus. Auch wenn ich jetzt erst meinen ersten Tag im Job habe. Ne? Kann ich ja nicht sagen, die ersten paar Pfannkuchen werden nichts. Ja? Der Anspruch ist ja trotzdem da. Genau, und das ist schon ein Druck, dem man da ausgesetzt ist. Und ich finde das Herausforderndste, danach hast du ja gefragt, in Retrospektive, für mich jetzt nach 3 Monaten mit jetzt schon einem Monat vollwertigen Diensten auch, ist das Gefühl, dass man am Ende so ein bisschen alleine dasteht im Dienst. Auch wenn man weiß, ich habe einen Oberarzt im Hintergrund, den ich anrufen kann im Zweifel, muss ich meine Entscheidungen, die ich vor Ort treffe, vor mir selber rechtfertigen können, vor den Patienten, vor den Mitarbeitenden, die auch immer alle eine Meinung haben. Und das ist mal mehr oder weniger einfach. Und das ist auch für mich, der ich jetzt schon ein paar Jahre im Beruf bin und gerade Notfallsituationen auch kenne, nicht ganz leicht. Weil es sind dann doch immer wieder neue Situationen mit Patienten, die irgendwie Sachen hat, die man so noch nicht gesehen hat, wo man sich dann ab und zu was überlegen muss und dann trotzdem eine Entscheidung treffen und sicher sein und das dann auch so umsetzen. Und das fällt manchmal schwerer, als man denkt oder als ich am Anfang vielleicht erwartet hätte.
Sehr cool. Danke für den Einblick auf jeden Fall. Ich habe so eine kleine Frage, was die Zukunft angeht, weil du schon gesagt hast, okay, es gibt schon immer herausfordernde Situationen und gerade auch die dann belastend sein können, wenn man da Entscheidungen treffen muss. Und ich glaube, die Arbeitsdichte wird auch immer größer, ne? Und das hast du auch schon gesagt, das hast du schon im Rettungsdienst gemerkt, dass sich da einiges verändert. Was glaubst du, wie in Zukunft die Arbeit des Arztes aussieht? Werden wir so ein bisschen, das ist wirklich jetzt so Zukunftsvision, was man sich vorstellen kann, vielleicht noch ein bisschen durch KI unterstützt? Gibt es andere Berufe, das haben wir schon angesprochen, die ein bisschen helfen? Und wir sind immer noch abgelenkt vom schönen Schmetterling, der hier immer noch durch den Raum zieht. und ich hoffe, man sieht den auf der Kamera, das wäre schön. Und hast du ein Gefühl dafür oder kannst du so ein bisschen so eine Zukunftsperspektive oder Aussicht vielleicht mal formulieren, was du glaubst, wie sich der Arztberuf noch ändern wird?
Oh, ich glaube auch sehr unterschiedlich. Sehr davon abhängig, in welchem Fachbereich man arbeitet. Jetzt wird ja versucht, das so ein bisschen zu unterstützen durch nichtärztliches Personal beispielsweise, wobei ich da mir nicht sicher bin, ob das an den richtigen Stellen eingesetzt wird und ob an den Stellen, wo man Unterstützung bräuchte, überhaupt ein Studium dafür braucht. Ja, weil ich glaube, viele Tätigkeiten, die derzeit in den ärztlichen Bereich fallen, wären gut ohne Studium durchführbar für nichtärztliches Personal. Also alleine im Krankenhaus das Legen von peripher-venösen Zugängen oder das Blutabnehmen, was in meinem Krankenhaus in den ärztlichen Bereich fällt.
Woran glaubst du, wenn ich dich da unterbrechen kann, liegt das? Weil manche Krankenhäuser haben ja auch schon Blutabnahmedienste. Sind da zu wenig, ist da auch zu wenig Personal da? Weil das könnte man den Ärzten ja wirklich hervorragend abnehmen.
Ja, lustig, dass du es ansprichst. Wir haben nämlich eigentlich auch einen Blutabnahmedienst. Der ist nur leider dauerkrank, direkt nach Einstellung gewesen. Grundsätzlich ist das was mir auf jeden Fall im Alltag eine Stunde Arbeitszeit sparen würde. Gibt halt immer mal wieder Gegenstimmen, die sagen, der Blutabnahmedienst, der die Patienten nicht kennt, weiß nicht, ob das überhaupt jetzt indiziert ist und ob sich da nicht vielleicht was geändert hat, ob nicht noch ein Röhrchen zusätzlich abgenommen werden sollte. Aber ich finde, das steht in keinem Verhältnis zu dem Aufwand, den ich betreiben muss, teilweise bei Patienten auch mit gerade schlechten Venenverhältnissen da Blut abzunehmen oder Zugänge zu legen, die Zeit, die mich das einfach kostet im Alltag, wo die einfach dann später für Gespräche, für Angehörigengespräche fehlt.
Und das könnte man ja über ein gutes QM vielleicht auch dann noch lösen, dass man vorher eine Besprechung macht oder dass man eine gemeinsame Visite macht oder wie auch immer das aussehen kann, damit man das auch die Arbeit gut abgeben kann und auch weiß, dass der, der die übernimmt, da adäquat reagieren kann.
Genau, ne? Also da gibt es auf jeden Fall Mittel und Wege und ich glaube nicht, dass ich 6 Jahre studieren muss, um guten Zugang legen zu können. Ja. Also in der Notaufnahme beispielsweise.
Genau, da bringt das Studium einem nichts.
Da machen das einfach in der Regel oder regelmäßig die Pflegekräfte.
Die können es besser.
Natürlich können die das viel besser als ich. Ne? Trotzdem werde ich dann immer gerufen, wenn es mal nicht klappt.
Ja.
Und das wird dann auch nichts in der Regel. Ja? Also deshalb, da, also das ist ein Punkt. Dann hast du gerade von KI gesprochen und der Technologie. Und ich habe im Rahmen meiner noch nicht ganz fertigen Doktorarbeit tatsächlich in dem Bereich auch geforscht. Da ging es zwar nicht um KI, sondern vielmehr um Big Data quasi, die Nutzung von großen Datenmengen in der Auswertung für Forschung. Und ich glaube, dass sich das Gesundheitswesen in den nächsten, von welchem Zeitraum sprechen wir?
50 Jahren oder 100 Jahren.
Ja, in den nächsten 50 Jahren auf jeden Fall revolutionieren wird.
Ja.
Sowohl mit der künstlichen Intelligenz als auch Robotik, dann das Internet. Ja. Also ich glaube, die Ökonomen schlackern schon mit den Ohren, wenn man irgendwie sich vorstellt, dass theoretisch ein gut ausgebildeter Chirurg aus Indien fernoperieren könnte in Deutschland für die Hälfte des Gehaltes. Genau, das ist alles schon vorstellbar. Man braucht eine sichere, stabile Internetverbindung. Und es gibt Operationsroboter, die werden halt derzeit noch im gleichen Raum, sitzt da der Operateur.
Mhm.
Das ist aber vorstellbar und auch schon durchgeführt worden, dass das über Ländergrenzen hinweg möglich ist.
Weil der sitzt zwar im gleichen Raum im Moment, aber er sitzt schon an einem ganz anderen Ort. Ne?
Genau, der sitzt 2 Meter entfernt.
Ja.
Und KI genauso. Da fehlt es an einigen Stellen noch mit der Implementierung. Aber es gibt Fachbereiche, die da schon, sag ich mal, deutlich von betroffen, klingt so negativ, aber die da schon deutlich mehr involviert sind als andere. Also als erstes fällt einem natürlich die Radiologie ein, ne, wo die Befundung in der Regel schon durch KI unterstützt wird, aber auch beispielsweise die Strahlentherapie mit der Therapieplanung wird jetzt immer regelmäßiger komplett durch Computersysteme übernommen. Ja, vor ein paar Jahren wurde das immer noch fachärztlich eingemalt. Ja, da wurden auf einem Tablet quasi die Bestrahlungsfelder eingemalt mit einem Stift. Das fällt jetzt großteilig weg. Ja. Und in der Pathologie auch da gibt es ja einfach mit auch immer mit größeren digitalen Datenmengen, die mit jedem Patienten erhoben werden, immer mehr Möglichkeiten quasi da KI zur Bildbefundung mit zu verwenden. Und ich glaube, einfach weil es so ein kostenintensives Feld ist, dem Gesundheitswesen insgesamt, wird das in den nächsten Jahren da auf jeden Fall revolutioniert werden.
Ja.
Also revolutioniert klingt so, als wäre da so ein Riesenumbruch, aber wir sind mittendrin. Da passiert die ganze Zeit sehr, sehr viel. Und ich glaube, wir brauchen jetzt keine Angst davor haben, dass der ärztliche Beruf obsolet wird, insbesondere im allgemeinmedizinischen Bereich oder in der sprechenden Medizin, wo der zwischenmenschliche Kontakt sehr viel wert ist. Und wir wissen auch, dass das Vertrauensverhältnis zum Behandler riesig viel ausmacht, was den Behandlungserfolg angeht.
Mhm.
Deshalb glaube ich, wie gesagt, dass es nicht obsolet wird. Aber es gibt einfach Bereiche, die durch Computersysteme sehr gut abgedeckt werden können und die viel günstiger sind als jeder Mitarbeiter, der das irgendwie ersetzen könnte.
Ja, schön, cool. Vielen, vielen Dank für den Einblick in dein Studiumleben und so ein bisschen in die Zukunft auch. Wir enden immer mit einer persönlichen Frage, deswegen bekommst du heute auch eine. Wie feiert ihr Halloween?
Oh, ja, tatsächlich wird das dieses Jahr das erste Mal um die Häuser ziehen sein.
Mhm. Hast du das als Kind gemacht? Ich nämlich nicht, aber das ist nochmal irgendwie nach uns erst modern geworden.
nach uns. Tatsächlich, doch, es gab, bei mir gab es auch schon Halloween-Partys, aber also im höheren Grundschulalter, nenne ich es mal.
Aber nicht mit um die Häuser ziehen,
doch,
oder?
Doch, um die Häuser, also das habe ich nicht oft gemacht, ich glaube 1-2 Mal, weil das da echt, das war, ich glaube, da war vielleicht dann gerade der Umbruch, weil ich habe aus der letzten Folge, du hast es gar nicht gemacht, Julian schon sehr, kann sein, dass es bei mir dann gerade im Kommen war, das schwappte ja so aus den USA rüber. Aber ich weiß noch, dass wir manchmal an Häusern geklingelt haben und die Leute überhaupt nicht wussten, warum wir klingeln. Also es war wirklich, ich glaube, das ist so ein Zahn der Zeit-Ding gewesen dann in der Zeit, als ich ein Kind war.
Und sind deine Kiddies aufgeregt?
Ja gut, es gibt Süßigkeiten, klar. Ja. Und sie verkleiden sich gerne, ja.
Ja, cool.
Die finden das super.
Ja, genau. Viel Spaß.
Dankeschön.
Danke für deine Zeit.
Sehr gerne.
Tschüss.